Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Das ist schon eine crazy Story. Da wird einer für tot erklärt und dann taucht er einen Tag später bei einer Pressekonferenz wieder auf.
Die Operation läuft seit 2 Monaten. Vor einem Monat wurde ich informiert. Die Jungs haben alle sehr hart gearbeitet und ich war die ganze Zeit in Kontakt mit den Behörden.
Arkadi Babchenko, russischer Journalist und Regierungsgegner, von dem es gestern noch hieß, der wurde in der Ukraine erschossen. Die Schuld wurde auf die Russen geschoben. Alles Quatsch. Er lebt. War nur eine Ermittlungstaktik des ukrainischen Geheimdienstes. Die ganze Geschichte in dieser Podcast-Episode des Updates. Außerdem Headsets bei WM-Spielen.
Es ist so, dass der Markus oben sitzen wird mit dem Headset. Ich werde ihm verbunden sein. Er hat von der Tribüne ja natürlich einfach auch eine gute Perspektive, um vielleicht diverse taktische Parameter anzusteuern, die wir dann einfach auch schneller umsetzen können.
Nationalmannschafts-Co-Trainer Thomas Schneider ist das. Sein Chef, Bundestrainer Jogi Löw, probiert aus. Nicht nur Trainingstechniken, sondern auch Technologie, zum Beispiel aus dem Silicon Valley. Welche Technologien er dann testet für die Mannschaft, das sagt uns unser Reporter aus dem Trainingslager in Südtirol. Und
oh my God, you guys have great water pressure here.
Das sagen einem gerne mal Besucher aus New York City oder aus London, wo der Wasserdruck aus dem Hahn zum Teil echt schlecht ist. Manche Menschen in Norddeutschland, die haben dieser Tage allerdings auch eher so einen Manhattan-Wassertröpfeldruck gehabt. Wieso? Auch das Thema in diesem Podcast des Updates vom 30. Mai 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Große Verwirrung heute. Da wird einer für tot erklärt und dann taucht er einen Tag später wieder auf. Arkadi Babchenko, russischer Journalist und Regierungsgegner. Gestern hat es noch geheißen, Babchenko ist in der Ukraine ermordet worden. Jetzt hat er auf einmal auf dem Podium, auf einer Pressekonferenz des ukrainischen Geheimdienstes gestanden. Lebendig. Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist das genau abgelaufen?
Also erstmal hat der Chef des ukrainischen Geheimdienstes erklärt, so, wir haben das Rätsel um den Mord an Babchenko gelöst. Und dann ist er tatsächlich plötzlich aufgetaucht. Da war dann erstmal Verwirrung und dann kam aber auch Applaus von den Journalisten.
Und was hat Babchenko dann gesagt?
Er hat sich erstmal entschuldigt dafür, was die Menschen seinetwegen durchmachen mussten. Und ganz speziell hat er seine Frau angesprochen, die wusste wohl auch nichts davon, hat auch geglaubt, dass er tot sei, was das Ganze irgendwie noch verrückter macht. Gestern hatte die ukrainische Polizei erklärt, dass Babchenko im Treppenhaus des Hauses, wo er wohnt, erschossen wurde durch 3 Schüsse in den Rücken und offensichtlich stimmt das eben jetzt nicht.
Aber warum jetzt nochmal diese Täuschung?
Offenbar hat der ukrainische Geheimdienst das Ganze inszeniert und auch sehr lange vorbereitet, und zwar um einen Anschlag des russischen Geheimdienstes zu verhindern und zu enttarnen. Das hat der Chef des ukrainischen Geheimdienstes auf der Pressekonferenz gesagt. Bis jetzt sind die Details noch etwas verworren. Der Geheimdienstchef sagt, derjenige, der Babchenko eigentlich ermorden wollte, es war ein Ukrainer, hatte einen Auftrag vom russischen Geheimdienst. Und dieser Auftragsmörder hat sich dann aber offenbar in der Ukraine den Behörden anvertraut. Und die haben dann gesagt, okay, um die Hintermänner zu kriegen, tun wir jetzt so, als würdest du Babchenko tatsächlich umbringen, damit wir wirklich an die rankommen. Ist ein bisschen undurchsichtig das Ganze, aber das ist das, was bis jetzt raus ist.
Aber hat es denn geklappt, also an die Auftraggeber rankommen?
Der ukrainische Geheimdienst sagt ja, ein Strippenzieher sei festgenommen worden, als er aus der Ukraine wieder ausreisen wollte, nachdem er sich mit dem vermeintlichen Auftragskiller getroffen hat.
Aber die ukrainische Regierung hat ja sofort nach dem vermeintlichen Mord Russland beschuldigt, verantwortlich zu sein. Die wusste also gar nichts von dieser Inszenierung?
Das ist auch noch nicht so ganz klar. Es könnte sein, dass sie nichts wusste. Beobachter glauben da aber nicht ganz dran, weil sie sagen, so autark kann der Geheimdienst da gar nicht arbeiten. Also wahrscheinlich war es eher so, dass die ukrainische Regierung eingeweiht war und diese Vorwürfe zur Inszenierung dazugehört haben.
Also ein bisschen geschauspielert, so. Anscheinend ganz gut. Die Leute haben es geglaubt. Gibt es Reaktionen aus Russland heute eigentlich?
Vom Kreml selbst kam noch nichts. Eine Sprecherin des Außenministeriums hat von einer schmutzigen Kampagne gegen Russland gesprochen und auf Facebook auch geschrieben, dass Babchenko lebt, ist die beste Nachricht. Das ist ungefähr auch der Tenor, der vorher auch schon anklang. Die Regierung hat schon vorher auch gesagt, dass sie mit dem Mord nichts zu tun hat, als es eben noch ein Mord war.
Der Kreml-Kritiker Arkadi Babchenko ist doch nicht ermordet worden, sondern er ist quicklebendig. Er lebt. Seine angebliche Ermordung offenbar inszeniert vom ukrainischen Geheimdienst. Die Infos von Anne Zuber.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was braucht es für den WM-Titel? Klar, die richtigen Spieler, eine gute Taktik des Trainers und natürlich Training, Training, Training. Aber es braucht noch mehr. Joachim Löw setzt gerade im Trainingslager in Südtirol alles ein, was die Wissenschaft so hergibt. Irgendwelche Kompressionsstrümpfe, verändertes Schlafverhalten für die Spieler und ein Sportgerät namens Slashpipe. Damit soll die Mannschaft fit für die WM in Russland werden. Was genau das alles ist, das klären wir jetzt mit Martin Roschitz. Er ist für uns mit dabei im Trainingslager der Nationalmannschaft. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, hallo.
Martin, ich habe gelesen, dass der Teammanager Oliver Bierhoff erst vor kurzem im Silicon Valley gewesen sein soll. Und von dort hat er dann einige Ideen mitgebracht. Was denn zum Beispiel?
Das weiß er selbst noch nicht ganz so genau, glaube ich. Er war Teil einer Delegation, die Stanford University besucht hat. Google, Apple, also die Riesen im Silicon Valley. Von Apple hat Bierhoff auf jeden Fall eine Idee geklaut oder importiert, ganz wie man will. Er hat hier im Fitnesszelt in Eppan so große Papieraufsteller mit Zitaten und Fotos von besonderen Persönlichkeiten aufstellen lassen. Da ist Triathlet Jan Frodeno dabei und in Anlehnung an den Bierhoff-Besuch bei Apple ein Zitat auch von einem ehemaligen Apple-Vermarkter. Da steht, hört auf, inspirierende Zitate zu lesen und fangt endlich an zu arbeiten.
Es geht aber auch um ein Headset, das Joachim Löw sehr lobt, richtig?
Ja, das ist neu bei einer WM. Erstmals dürfen die Trainer von der Bank aus mit ihren Mitarbeitern auf der Tribüne kommunizieren, mit Smartphone, Tablet oder eben dem Headset. Assistenztrainer Markus Sorg sitzt schon seit einiger Zeit in der ersten Halbzeit immer bei Spielen auf der Tribüne, oft neben uns Reportern, und gibt dann seine Eindrücke weiter in der Halbzeitpause an Jogi Löw, weil man von oben eben eine andere und oft auch bessere Perspektive hat als der Trainer unten. Jetzt kann Sorg die Eindrücke schon früher weitergeben und kommuniziert dann mit dem anderen Co-Trainer Thomas Schneider, aber der muss jetzt auch erstmal ausloten, wie das alles genau funktionieren soll und kann.
Es ist so, dass der Markus oben sitzen wird mit dem Headset. Ich werde ihm verbunden sein. Der hat von der Tribüne ja natürlich einfach auch eine gute Perspektive, um vielleicht diverse taktische Parameter anzusteuern, die wir dann einfach auch schneller umsetzen können.
Also perspektivisch kann das den Fußball verändern. Ob die Trainer aber in Russland schon so weit sind, diese Technik auch gut nutzen zu können, ich glaube es noch nicht.
Eine weitere Änderung, die Spieler, die laufen mit Druckhosen rum, stecken nach dem Training ihre Beine noch in einen Kompressionssack. Was soll das bringen?
Ja gut, die Kompressionsstrümpfe, die kennen wir ja alle von Fernflügen, die fördern die Durchblutung und sorgen so für schnellere Erholung. Und so ähnlich ist das auch mit dem Kompressionssack, der ist aufblasbar und das Gewebe der Kleidung übt eben Druck auf bestimmte Körperteile aus, in diesem Fall auf die Ober- und Unterschenkelmuskulatur. Und kurbelt so schön die Durchblutung an, Stichwort schnellere und bessere Regeneration. Also es ist jetzt kein Hexenwerk und keine Innovation aus dem Silicon Valley, sondern das ist die Weiterentwicklung des bekannten Kompressionsstrumpfes.
Sag uns noch, dieses neue Sportgerät im Trainingslager Slashpipe, das klingt wie ein kühler, bunter Drink aus einer Röhre, ist aber was?
Ich habe erst gedacht, das wäre so ein Rauchinstrument aus der Shisha-Bar.
Auch nicht schlecht.
Nee, ist es aber nicht. Es ist ein mit Wasser gefülltes Rohr. Die Spieler müssen gegen die Wasserkraft arbeiten. Dieses Rohr wird zu Stabilisationsübungen genutzt. Zum Beispiel, viele kennen das sicherlich von Ausfallschritten. Ich habe da die Slashpipe selbst auch schon ausprobiert und es ist schon gar nicht so einfach, weil das Rohr einen ja auch aus dem Gleichgewicht bringen soll. Und das muss man dann erstmal ausgleichen. Aber gerade für so Stabilisationsübungen wirklich eine gute Erfindung. Die Spieler nehmen das auch gut an.
Martin Roschitz im DFB-Trainingslager in Südtirol, wo Jogi Löw und Oliver Bierhoff ein paar Techniken auch unter anderem aus dem Silicon Valley im Einsatz haben.
Deutschlandfunk Nova Update.
Rechts abbiegen kann tödlich sein, in großen Städten vor allen Dingen. Jeder zweite Fahrradunfall dort mit einem Lastwagen passiert, nachdem ein LKW rechts abgebogen ist. Genauso jetzt gerade wieder in Köln passiert diese Woche. Ein 7-Jähriger wird von einem abbiegenden Müllfahrzeug tödlich verletzt. Wie können solche Unfälle verhindert werden? Die Grünen, die wollen da eine Antwort gefunden haben, nämlich den Abbiegeassistenten für LKW verpflichtend in jedem Lastwagen, der in Deutschland rumfährt. Diesen Vorschlag finden nicht alle gut momentan. Warum? Darüber sprechen wir mit Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Paul, die Grünen, die haben das jetzt auf ihre Agenda gesetzt. Was fordern Sie da genau?
Es sind mehrere Schritte. Also zunächst einmal fordern die Grünen, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene dafür einsetzt, dass nur noch solche Lastwagen ab 3,5 Tonnen zugelassen werden, bei denen die Fahrerkabine auch so gestaltet ist, dass man eben direkt auf Leute sehen kann, die um den Führerstand herum sind, also die zu Fuß unterwegs sind oder eben mit dem Fahrrad. Kurzum, also Laster, die eine bessere Sicht haben, das ist der erste Punkt. Und EU-weit sollen Laster ab 3,5 Tonnen verpflichtend eben diese Abbiegeassistenz Assistenzsysteme bekommen, also die, die neu zugelassen werden. Das hat mir die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Kirsten Lühmann erklärt.
Ab einem gewissen Übergangszeitraum, ab 2022, 2025, dass alle neu zugelassenen Lkw ab 7,5 Tonnen einen Abbiegeassistenten drin haben müssen. Es ist noch nicht geklärt, ob Lkw zwischen 3,5 und bis 7,5 Tonnen mit drin sind. Und es wird keine Nachrüstpflicht vorgesehen, weil es eben noch keine Technik gibt, dass jeder Lkw einen entsprechenden Assistenten einbauen könnte.
Und das ist eben etwas, wo die Grünen jetzt weitergehen würden. Die würden nämlich auch wollen, dass Lastwagen, die jetzt schon unterwegs sind, eben auch nachgerüstet werden. Das ist so jetzt ein bisschen der Streit.
Wie genau funktioniert denn das System? Wir kennen das von Autos, da leuchtet dann so ein roter Punkt, wenn ein Fahrzeug im toten Winkel ist. Ist das dann da ähnlich, also mit Tonsignal und einem roten Punkt oder so?
Also das ist tatsächlich ein relativ einfaches System. Also das sind so Sensoren, die eben die Umgebung der Fahrzeuge scannen. Und wenn da jemand auf dem Rad oder zu Fuß auftaucht, dann wird der Fahrer über ein Warnsignal darauf hingewiesen oder eben durch so ein gelbes oder rotes Warnlicht. Ich habe auch gelesen, dass es Technik gibt, die dann sogar eine Notbremsung einschaltet. Das Ganze ist allerdings so ein bisschen problematisch, weil man müsste diese Technik dann auch so ausstatten, dass man sie eigentlich nicht abschalten kann. Aber gerade da, wo dichter Verkehr ist, sind Fahrer ja vielleicht auch schnell genervt und schalten das Ding dann ab. Und dann macht das Ganze vielleicht dann auch gar nicht mehr so viel Sinn.
Das Verkehrsministerium und auch Experten sagen, das System, dieser Assistent, der ist noch nicht ausgereift. Was fehlt denn noch?
Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also eigentlich ist es ja so, dass diese Technik, es gibt sie ja schon, zum Beispiel bei Daimler wird sie auch eingesetzt. Es ist eher die Frage, ob es möglich ist, ältere Lasten da eben mit einer Technik nachzurüsten. Und da ist jetzt eher der Fokus darauf, dass da einfach diese Technik fehlt. Und was hinzukommt, ist natürlich, dass das auch ein sehr kostspieliges Unterfangen dann eben ist, weil man sich dann eben fragen müsste, wer bezahlt denn dann eigentlich dieses Nachrüsten?
Aber zumindest bei den Lkw, die neu gebaut werden, da funktioniert das System schon eigentlich ganz gut. Und wenn sowas Menschenleben retten kann, was hindert den Verkehrsminister daran, dass dieser Abbiegeassistent gesetzlich vorgeschrieben wird?
Naja, also es gibt halt Juristen, die der Meinung sind, dass das national gar nicht geregelt werden kann, dass das unbedingt auf EU-Ebene passieren muss, europarechtlich. Aber es gibt dann auch durchaus Sachgründe, kann man so sagen. Also große Teile des Lieferverkehrs sind ja grenzüberschreitend. Da könnte so eine nationale Regelung halt auch schnell an Grenzen stoßen, weil man sich dann fragt, ja Moment, in Deutschland werden quasi nur solche Lastwagen zugelassen, die diese Technik haben. Aber was passiert dann eigentlich mit den Lastern, die aus Polen oder Spanien auf unseren Straßen unterwegs sind, dürfen die dann nicht mehr fahren? Also das ist auch so ein bisschen Teil der Debatte.
Der Abbiegeassistent bei Lkw, vor allem um Fahrradunfälle zu verhindern. Die Grünen fordern den verpflichtend für alle Lastwagen. Und ganz viele Videos, Interviews, Reportagen rund ums Radfahren findet ihr bei uns im Netz deutschlandfunknova.de/radfunk. Und den Radfunk-Podcast gibt es auch zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App oder bei iTunes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer mal auf der A4 Richtung Aachen gefahren ist, der kennt das Kraftwerk Weißweiler mit dieser riesigen Dampfwolke, die da drüber steht. Oder südlich von Leipzig, da kennt man das Kraftwerk Lippendorf. Und nahe der Grenze zu Polen das Kraftwerk Boxberg. Die gehören zu den dreckigsten Kohlekraftwerken Deutschlands. 300 Millionen Tonnen Treibhausgase jedes Jahr gehen von diesen Kohlekraftwerken bei uns aus. Und wenn die weiterhin so viel Dreck in die Atmosphäre blasen, dann wird das nichts mehr mit den deutschen Klimazielen. Aber diese Kraftwerke loswerden, das ist nicht so einfach. Die Kohlekommission, die heute auf den Weg gebracht werden sollte, wurde heute überraschend verschoben. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio. Was war denn da heute los? Warum wurde das vertagt?
Also wir müssen vielleicht vorweg sagen, dass es da um diese Kohlekommission hier in Berlin schon eine wochenlange Hängepartie gibt. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Woche, in der eigentlich die Kommission über das Kabinett hätte eingesetzt werden sollen. Und zum dritten Mal haben wir heute die Verschiebung erlebt, dass nämlich das Bundeskabinett eine Dreiviertelstunde vorher informiert hat, vor der Sitzung heute Morgen um 9:30, dass wiederum keine Entscheidung fallen wird. Eine offizielle Erklärung bekommen wir Journalisten dafür nicht hier in Berlin. Es heißt aber so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, dass es wohl an Horst Seehofer gelegen hat, der ja gestern den ganzen Tag mit der Anhörung im Bundestagsinnenausschuss zu den Asylvorwürfen im BAMF beschäftigt war, dann spätabends in sein Büro zurückkam im Innenministerium und einen Blick werfen sollte auf die Liste mit den Personalien, die in dieser neuen Kommission vertreten sein sollen. Und da fanden sich dann wohl zwei Namen, eines Christsozialen und auch eines Christdemokraten, die Horst Seehofer nicht einordnen konnte. Und dann hat er eben gesagt, ja, dann muss ich abwarten. Am Ende wurde das Ganze heute Morgen abgeblasen. Da liegt einiges offenbar im Argen.
Welche Aufgaben hätte denn diese Kohle-Kommission überhaupt?
Sie hat drei wichtige Aufgaben, was auch zum Teil erklärt, warum so intensiv gerungen wird in der Großen Koalition um die Einsetzung dieser Kommission. Das erste sind die Arbeitsplätze, das Stichwort Strukturwandel. Die Regierung will da auf jeden Fall dafür sorgen, mittels der Kommission, dass wenn man aus der Kohle aussteigt, sprich wenn man die Kohleverstromung beendet und damit auch den Braunkohleabbau in Deutschland, dass in den Braunkohlerevieren in der Lausitz und in Nordrhein-Westfalen der Strukturwandel gelingt, dass die Beschäftigten nicht ins Bergfreie fallen, wie man etwa in Nordrhein-Westfalen sagt, dass es eine neue funktionierende Infrastruktur gibt, dass in Bildung und Forschung investiert wird. Also ein Riesenprojekt, das auch eine Menge Geld kosten wird. Der zweite Punkt, um den sich die Kommission kümmern soll, ist, dass sie weiterhin die Versorgungssicherheit gewährleistet. Also wenn wir aus der Kohle aussteigen, und die Kommission soll ja ein konkretes Datum nennen, dann muss andererseits gewährleistet sein, dass sowohl die Verbraucher als auch die Wirtschaft anderweitig ausreichend mit Energie versorgt werden, etwa dann über Gaskraftwerke oder eben auch zunehmend immer mehr über erneuerbare Energien. Und drittens eben die Einhaltung der deutschen und auch der internationalen Klimaschutzziele, zu denen sich Deutschland ja verpflichtet hat. Und natürlich hängt der Kohleausstieg ganz eng mit dem Thema Klimaschutz zusammen. Wir können ja unser Klima nur dann, unsere eigenen Klimaschutzziele einhalten, wenn wir entsprechend die CO2-Emissionen runterfahren.
Das soll also sozusagen einen smoothen, einen sanften Übergang hin zu keine Kohle mehr in Deutschland gewähren, diese Kohlekommission. Aber über was für einen Zeitraum sprechen wir da eigentlich? Wir waren heute hier in der Redaktion relativ erstaunt, dass es noch so viele Kohlekraftwerke gibt. Gibt es die jetzt noch 20 Jahre lang? 25? 10 Jahre? Was meinst du?
Ich würde an einem Tag wie heute niemals meine Hand für ein festes Datum ins Feuer legen. Es gibt die einen, die Thinktanks, die Denkfabriken hier in Berlin, die sich um Klimafragen kümmern, die sagen, wir müssen so schnell wie möglich raus aus der Kohle. Da ist manchmal schon die Rede vom Jahr 2025. Aus dem Bundesumweltministerium heißt es dagegen, diese Zahl, die ist nie und nimmer mehr einzuhalten. Realistisch wäre vielleicht schon eher ein Ausstiegsdatum etwa zwischen dem Jahr 2030 und dem Jahr 2040. Also auch noch ein weit geschätzter Zeitraum, aber vorher wird es wohl auf gar keinen Fall klappen.
Barbara Spindmatern in Berlin, die Kohlekommission, die eigentlich heute auf den Weg gebracht werden sollte, die wurde vertagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hochsommertemperaturen und Unwetter mit viel Regen abwechselnd. So hat es einige Regionen im Westen Deutschlands gestern erwischt. Heute auch wieder viele Unwetterwarnungen. Komplett das Gegenteil in Norddeutschland. Da kommt im Landkreis Stade kaum Trinkwasser aus der Leitung zu Hause. Engpässe in der Trinkwasserversorgung. Auch in Böhmetal im Südwesten der Lüneburger Heide. Das heißt, gerade im Ländlichen bedeutet das, dass die Bauern ihre Felder nicht bewässern können oder ihr Vieh tränken. Das kennen wir aus Kalifornien, aber aus dem deutschen Norden kennen wir das eher nicht. Und, tja, es ist nicht die Hitze oder eine Trockenheit daran schuld, Pascal Fischer aus unserem Team, sondern...
Ja, also eigentlich ist ja erstmal genug Wasser da, das kann es nicht sein. Aber die Leute wollen eben ihren Pool auffüllen, den Garten sprengen, nicht nur morgens, sondern auch mal abends duschen, weil sie so verschwitzt sind. Und das übersteigt dann schnell die sonst üblichen 120 Liter pro Kopf und Tag. In Hamburg zum Beispiel wurde plötzlich ein Drittel mehr Wasser verbraucht. Und dann ist irgendwann natürlich kein Druck mehr auf der Leitung und der Speicher leer.
Die Meldungen sind heute durch die Medien gegangen. Ist das eine bedrohliche Entwicklung?
Ja, nein, keine Katastrophe droht da jetzt. Es ist eine Ausnahmesituation. Ja, in Deutschland herrscht keine Dürre oder Wasserknappheit, sagen Experten. Es hat sogar zu viel geregnet eigentlich zuletzt und der Grundwasserspiegel ist zumindest schon mal hoch.
Kann man dann da nicht technisch irgendwas verbessern, damit das Wassernetz auch mit so einer, ich sag mal, Ausnahmesituation auskommt?
Ja, das tut man ja schon. Nehmen wir mal den oldenburgisch-ostfriesischen Wasserverband, kurz OOWV. Natürlich gibt es da kleinere Speicherpumpwerke im ganzen Netz. Aber der OOWV hat eben Leitungen so lang, die würden bis nach Australien reichen. Das sei eins der ausgedehntesten Netze in Deutschland, sagt Axel Frerichs vom OOWV.
Das bedeutet, dass wir zudem insgesamt 15 Wasserwerke haben und 11 auf dem Festland. Und diese 11 bei unserer Ausprägung von etwa in der Länge 250 Kilometer so eine Entfernung von 30 bis 50 Kilometer durchaus kann es mal geben.
Ja, also insgesamt 14.000 Kilometer Netz und dann kann es eben schon mal 50 Kilometer dauern. Gerade weil es Bereiche wie die Wesermarsch gibt, da lässt sich einfach gar kein Wasser gewinnen. Das muss also irgendwo hergeschafft, hergepumpt werden. Am Ende der Leitung fällt der Druck dann eben stark ab, wenn zu viele den Hahn vorher irgendwo aufdrehen.
Ist das also eher ein Problem auf dem Land?
Ja, kann man so sagen. Eher in Großstädten hast du meist dichtere Wassernetze mit kürzeren Wegen. Aber wenn da natürlich Stadtviertel auf Hängen zum Beispiel liegen, ja, dann können die auch irgendwann Druckprobleme bekommen.
Und das Wasser, das muss ja auch erstmal aufbereitet werden, bevor es durch die Leitung durchkommt. Hält das den Betrieb auch auf?
Ja, meist zieht man ja Eisen und Mangan aus dem Wasser oder man belüftet das auch noch mit Sauerstoff. Das machen die 6000 Wasserversorger in Deutschland ganz unterschiedlich. Manchmal kann man Wasser auch fast unbehandelt aus dem Brunnen ins Netz einspeisen, sagt Berthold Niehus vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches.
Wenn ich einfache, naturnahe Aufbereitungsverfahren einsetze, dann reden wir hier im Allgemeinen über einige Stunden bis, sagen wir mal, einen Tag beispielsweise, bis man dann dieses Wasser letzten Endes von diesen einfachen Aufbereitungsverfahren dann auch im Netz wiederfindet.
Also wenn der ganze Landkreis plötzlich flächendeckend duscht oder in der Fußball-WM-Pause aufs Klo muss, dann ist der Speicher irgendwann leer. Nochmal, das kommt auf den Versorger natürlich an. Die Wasserversorgung ist bei uns dezentral organisiert und überall ein bisschen anders.
Was können wir als Verbraucher tun?
Ja, eben nicht täglich den Pool auffüllen oder den Garten sprengen oder das Auto waschen. Im Extremfall können die Behörden natürlich Verbote verhängen. Ja, dann ist Autowaschen und Pipapo einfach tabu.
Aber kontrollieren können die das ja eigentlich nicht.
Nö, können sie auch nicht, richtig. Da müssten dann wirklich die Nachbarn flächendeckend alle sich gegenseitig verpfeifen.
Kaum Wasser aus dem Hahn in einigen Regionen in Norddeutschland. Keine Dürre, sondern ein Ansturm aufs Netz. Hier ist Deutschlandfunk Nova und ich gebe zu, ich fülle nicht jeden Tag meinen Pool auf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir machen jetzt mal ein Gedankenspiel. Stellt euch vor, ihr geht gerade einkaufen und vor dem Supermarkt steht ein Mensch mit einem Hund. Den kann er leider nirgendwo anbinden und deswegen bittet er euch, kurz auf diesen Hund aufzupassen. Dieser Mensch, der hätte größere Chancen, dass ihr das macht, wenn er euch bei seiner Bitte mal ganz kurz anfasst. Ja? Das behauptet zumindest die Psychologie. Midas-Effekt nennen das die Psychologen. Midas war ein König in der griechischen Mythologie, der alles, was er berührt hat, in Gold verwandeln konnte. Und diesem Midas-Effekt zufolge werden Menschen großzügiger, wenn sie von ihrem Gegenüber ganz kurz angefasst werden. Eine Forschergruppe aus Wien hat sich diesen Midas-Effekt jetzt nochmal genauer angeschaut und unser Reporter Martin Krinner hatte heute mit einer dieser Forscherinnen gesprochen und er hat bei euch nachgefragt. Habt ihr den Midas-Effekt auch schon mal erlebt?
Ja, ich würde sagen, so in, ich sag mal, in Flirt-Situationen wird es schon passiert sein, denke ich, dass man dann den Gegenüber irgendwie anfasst und, weiß ich, ja, hofft, dass man einen Drink ausgegeben kriegt oder keine Ahnung, ne?
Ja. Ja, ich denke, man kommt sich einfach näher und drängt sich natürlich dem anderen auch in gewisser Art und Weise auf, so dass der andere vielleicht gar keine Möglichkeit mehr hat, etwas abzulehnen oder etwas nicht zu machen.
Also an einen ganz konkreten Midas-Moment konnte sich von den Leuten, die ich heute gefragt habe, zwar niemand erinnern, aber dass es so etwas wie den Midas-Effekt gibt, das war eigentlich für alle klar.
Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, ob einem die Person vielleicht an sich sympathisch ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit jedem funktionieren würde, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das klappt sozusagen.
Bei mir zum Beispiel hat es vor kurzem ganz hervorragend funktioniert beim Essen gehen. Da hatte ich einen Kellner, der mir immer wieder ganz beiläufig auf die Schulter gefasst hat. Ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen strange an, aber es war ein wirklich netter Kerl, sehr witzig, schlagfertig und gut gelaunt. Und am Schluss hat er auch ein brauchbares Trinkgeld von mir bekommen. So ganz nüchtern betrachtet hat er also mit ein bisschen Kuscheln ordentlich Geld bei mir gemacht. Jetzt fragt sich aber, hatte das wirklich etwas mit dem Anfassen zu tun? In der Wissenschaft gibt es nämlich schon seit langem den Verdacht, dass eine ganz bestimmte Zellengruppe dafür verantwortlich ist, die sogenannten CT-Fasern.
Also die CT-Fasern, das sind Nerven, die in unserer Haut vorkommen und die senden ans Gehirn Informationen über, wie angenehm wir Berührungen finden. Darum werden die auch Kuschelnerven genannt.
Sagt die Doktorandin Lisa Rosenberger, die an der Uni Wien Neuroökonomie studiert. Und diese Kuschelnerven, die haben übrigens nicht nur Menschen, sondern auch ganz viele andere Säugetiere, bei denen das Sozialverhalten eine große Rolle spielt. Wenn sich zum Beispiel Affen gegenseitig lausen, dann bespielen sie damit die Kuschelnerven ihrer Artgenossen. Und Lisa Rosenberger war jetzt an einer Studie beteiligt, die den Zusammenhang von CT-Fasern mit dem Midas-Effekt untersucht hat.
Wir haben gesunde Studenten untersucht. Und wenn die Teilnehmer ins Labor kamen, haben wir eigentlich Streicheleinheiten mit ihnen durchgeführt.
Und zwar in drei Gruppen. Die erste Gruppe, die hatte Glück. Die musste sich auf einen Stuhl setzen und bekam dann 3 Minuten lang mit einem weichen Pinsel den Unterarm gestreichelt. Sehr angenehm. Bei der zweiten Gruppe war ebenfalls ein Pinsel im Spiel. Allerdings wurden die nicht gestreichelt, sondern der Arm wurde nur sanft getupft, was die CT-Fasern viel weniger stimuliert. Und die dritte Gruppe, naja, die hatten halt Pech. Die wurden gar nicht berührt, sondern mussten sich ein vollständig sinnfreies Video mit irgendwelchen geometrischen Figuren anschauen. Und danach mussten alle Probanden sich vor einen Computer setzen und ein Vertrauensspiel spielen, bei dem man überprüfen konnte, wie hilfsbereit sie waren.
Wir haben in allen 3 Studien beobachtet, dass unsere Versuchsteilnehmer sehr großzügig sind, aber dass diese Berührung keinen Einfluss hatte auf, wie großzügig die sind. Also das war vollkommen egal, ob diese Berührung jetzt die C-taktilen Nerven oder diese Kuschelnerven aktiviert hat oder nicht aktiviert hat. Die haben sich genauso großzügig verhalten in beiden Fällen. Und das finden wir natürlich enttäuschend.
Denn damit platzt im Labor natürlich die ganze schöne Erklärung. Und es stellt sich die Frage, was machen wir jetzt mit den ganzen Feldstudien, die den Effekt eindeutig beschrieben haben? Die Wissenschaftler müssen jetzt also nochmal ganz tief in sich gehen und genau überlegen, ob es tatsächlich das Rankuscheln war, was die Leute großzügiger macht oder doch vielleicht etwas anderes.
Wir glauben eigentlich, dass andere psychologische Faktoren da eher eine Rolle spielen.
Ja, die Wortwahl könnte natürlich das beeinflussen. Und
eigentlich im Endeffekt ein Lächeln oder je nachdem, wie sympathisch die Person auf einen wirkt. Das wären dann eher die Gründe, wenn es dann nicht von der Berührung her ausgeht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer in letzter Zeit mal in Paris war, hat sie wahrscheinlich gesehen, die Zelte unter vielen Brücken und an den Ufern der Seine, in denen sich Flüchtlinge ja vor dem Regen schützen, wenn es nachts mal regnet. Das größte dieser Lager wurde heute von der französischen Polizei geräumt. Es gibt mehrere Lager. Unsere Paris-Korrespondentin Sabine Wachs hat die Hintergründe dazu heute Abend. Sabine, um welches Lager handelt es sich da in Paris und wie viele Leute mussten da gehen?
Also es geht um das Camp Millénaire. Das liegt im Nordosten von Paris, direkt am Kanal Saint-Denis. Und seit Jahren schon leben dort immer wieder Menschen, die keine Papiere haben, vor allem Geflüchtete aus afrikanischen Ländern sind das, die kommen aus Mali, aus dem Sudan, aus Eritrea oder Somalia. Und diese Menschen, 1000 waren es, ein bisschen mehr als 1000, die heute evakuiert worden sind, die leben dort unter katastrophalen Bedingungen. Die schlafen in Zelten, unter Pappkartons oder unter Planen. Es gibt keine Duschen dort, keine Toiletten. Die sanitären Zustände, die sind so katastrophal, dass es jetzt hieß, wir müssen dieses Camp Sauvage, dieses wilde Camp räumen.
Wie kann es denn überhaupt so weit kommen, dass diese Camps sich bilden nach und nach?
Also viele Menschen, die nach Frankreich kommen und keine Papiere haben, die haben überhaupt keine andere Wahl, als in so einem wilden Camp zu leben. Es gibt nämlich einfach nicht genügend feste Unterkünfte in Frankreich. In Paris, da gibt es eine Erstaufnahmeeinrichtung, die bietet aber nur für ein paar hundert Leute Platz. Es würden aber wirklich Platz für mehrere tausend Menschen benötigt. Und ein anderer Punkt ist, dass es jetzt ein neues Asylgesetz in Frankreich gibt. Das sagt, dass auch in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen Kontrollen durchgeführt werden. Da geht es dann darum, wer hat Papiere, wer hat einen Asylantrag gestellt und wer hat Chancen auf Asyl. Und alle, die keine Papiere haben oder kein Asyl bekommen, die können in Abschiebehaft genommen werden, direkt aus diesen Erstaufnahmeeinrichtungen. Und dann werden sie entweder in ihre Heimatländer zurückgeschickt oder in das EU-Land, in dem sie angekommen sind. Für die meisten Geflüchteten ist das Italien.
Okay, das heißt, die suchen lieber den Weg, sich ein Zelt aufzuschlagen an der Seine und somit nicht entdeckt zu werden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bekommen sie auch gar keine finanzielle Unterstützung.
Nein, sie bekommen keine finanzielle Unterstützung. Das ist ein ganz großes Problem, das Frankreich hat. Und Frankreich hat natürlich dieses strukturelle Problem, das ich schon angesprochen habe. Es fehlt in Frankreich einfach an Unterbringungsmöglichkeiten. In den großen Städten ist der Platz knapp, aber auch im Rest des Landes. Und warum das alles so ist, ist wirklich schwer zu sagen. Die Menschen kommen halt nach Frankreich, aber sie haben einfach keinen Platz, wo sie bleiben können.
Und wo gehen die jetzt hin, die 1000?
Die 1000, die werden umgesiedelt. Die kommen jetzt erstmal in Notunterkünfte, das heißt in Turnhallen oder in Gemeindehäusern. Einige werden in Paris bleiben, so um die 500. Und die restlichen 500, die dort rausgenommen wurden aus diesem wilden Camp, die werden jetzt auf die Ile-de-France, also in die Umgebung von Paris verteilt. Aber auch diese Notunterkünfte, Turnhallen, das ist alles keine Lösung, um die Menschen dauerhaft unterzubringen. Und wir müssen uns klar machen, dass schon 35 Mal solche wilden Camps in Paris geräumt worden sind in den letzten 3 Jahren. Und eine Lösung, wie man die Menschen menschenwürdig unterbringt, die hat man noch nicht gefunden.
Es gibt ja durchaus auch Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind, die vielleicht auch keine Papiere haben, die vielleicht auch eventuell nach Italien zurück müssten, wenn sie dann kontrolliert werden. Was glaubst du, warum gibt es das in Frankreich, dass sie dann Camps aufschlagen und in Deutschland aber nicht? Weil sowas haben wir ja eigentlich hier nicht.
Es ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also zum einen ist in den französischen Städten der Platz sehr knapp. Es gibt eben keine Erstaufnahmeeinrichtungen. Das hat der französische Staat einfach in den letzten Jahren nicht gemacht. Er hat diese Erstaufnahmezentren, wie es sie in Deutschland gibt, nicht gebaut. Das heißt, es ist einfach schon mal generell zu wenig Platz da. Dann gibt es Hilfsorganisationen wie France Terre d'Asile, die zum Beispiel dem französischen Staat vorwerfen, dass er diese Camps toleriert und nicht verhindert, weil sie eine Abschreckungsmaßnahme seien. Also eben Flüchtlinge sehen, so und so ist die Situation in Frankreich, deswegen gehe ich da überhaupt gar nicht erst hin. Aber selbst wenn dem so sein sollte, funktioniert das ja nicht. Denn Frankreich ist eines der wenigen EU-Länder, in denen die Flüchtlingszahlen weiter steigen, auch jetzt noch. Und das liegt vor allem daran, dass halt viele Menschen aus afrikanischen Ländern nach Frankreich kommen, weil sie eben die französische Sprache sprechen und sich so bessere Chancen erhoffen, einen Job zu finden. Präsident Macron hat letztes Jahr schon gesagt, dass er bis Ende 2017 eigentlich alle Menschen menschenwürdig unterbringen will. Dieses Ziel hat er verfehlt. Und bis es tatsächlich soweit ist, dass in Frankreich jeder menschenwürdig untergebracht wird, der das möchte, wird es meiner Meinung nach noch wirklich lange dauern.
In Paris ist das größte illegale Flüchtlingszeltlager geräumt worden. Die Infos dazu von Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Sabine Wachs.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.